Radioaktiv. Nachgefragt.
Nils Ragemann ist 20 Jahre alt, kommt aus Bad Pyrmont und hat im vergangenen Jahr sein Abitur absolviert. Anschließend ist er für 4 Wochen auf ein Segelschiff gegangen. Selbst für die, die nach der Schule mal ins Ausland wollen, ist das im ersten Moment sicherlich etwas ungewöhnlich. Auf 2 Segelturns hat sich Nils mit der Arbeit auf dem Schiff auseinandersetzen können, auch um herauszufinden, ob das beruflich vielleicht etwas für ihn ist. Wie ist es, wenn man 2 Wochen auf dem Meer unterwegs ist und dort ab dem ersten Moment mitverantwortlich dafür ist, dass das Schiff irgendwann wieder einen sicheren Hafen findet? Das wollten wir wissen und deshalb sprechen wir heute mit ihm im Radioaktiv nachgefragt. Mein Name ist Maximilian Wilsmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie dranbleiben. Nils Ragemann kommt aus Bad Pyrmont, lebt aktuell auch dort. Im vergangenen Jahr war er aber für 4 Wochen auf einem Segelschiff im hohen Norden unterwegs. Was erlebt man in so einer Zeit? Welchen Herausforderungen muss man sich stellen? Und warum würde Nils Ragemann jedem Menschen empfehlen, mal einen Segelturn zu absolvieren? Das wollten wir wissen, deswegen sprechen wir darüber heute mit ihm in der Sendung nachgefragt. Moin Nils, vielleicht erstmal die Frage, was mich als erstes interessiert hat. Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mal so einen Segelturn, kann man das, ist es ja, ne, gewesen, oder beziehungsweise 2 waren es ja, einmal hin, einmal zurück, dass du das machen möchtest. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also nach meinem Abitur, das ich abgeschlossen habe, habe ich erstmal noch so, sage ich mal, ein bisschen Berufsorientierung betrieben, weil ich noch nicht so ganz wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und dadurch, dass ich in der Schule schon an einer Segel-AG teilgenommen habe und auch viele Urlaube immer an der See gemacht habe und Schifffahrt mich eigentlich so interessiert hat, ist mir immer so im Hintergedanken noch geblieben, dass man irgendwas mit Schiffen in Richtung Wasser beruflich dann wahrscheinlich die Richtung ich einschlagen werde. Und durch einen dummen Zufall ist eine Studienkollegin von der Patentante von meinem Bruder, ganz viele Umwege, auf mich zugekommen und die war auch auf dem Schiff und die hat halt mit mir darüber geredet und mir das vorgeschlagen und dann habe ich mir das eigentlich so nur ganz schnell angeguckt und war total begeistert davon, wie das halt an Bord läuft und gerade auch, dass ich das mit dem Segeln da verbinden kann, weil es ja nicht nur ein motorisiertes Schiff ist, sondern halt ein Großsegler und dass halt auch man an Bord in allen Positionen mit anpacken kann und halt alles miterleben kann. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich relativ schnell gesagt habe, ja, nach der Schule werde ich erstmal auf See gehen, um zu gucken, ob so ein seemännischer Beruf zum Beispiel etwas für mich ist.
Genau, du hast gerade schon gesagt, auf dem Segelschiff, da gehen wir auf jeden Fall später nochmal drauf ein. Du hast in deinem Tagebuch auch sehr detailliert beschrieben, was man da alles machen muss, was man für Aufgaben hat am Deck. Das ist ja eine ganze Menge, ist zumindest so mein Eindruck gewesen, aber wirst du wahrscheinlich dann auch gleich berichten können. Genau, und das heißt, also das ist ja, dieses Schiff ist so eine Art, ja, Ausbildungsschiff, kann man das so sagen, oder wie kann man das bezeichnen am besten?
Ja, das Schiff, das ist, wie du eben schon gesagt hattest, ein Segelschulschiff. Das heißt, dass junge Menschen, aber auch alte Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen einfach für das Segeln begeistert werden können und da an Bord wirklich auch das Handwerkszeug dazu lernen. Klar, es gibt Leute, die einfach das als, sage ich mal, Aktivurlaub buchen, aber dann auch Leute zum Beispiel wie mich, die sich beruflich dann orientieren möchten. Und es ist auch alles ehrenamtlich, das heißt, die, sag ich mal, Führungspositionen, Kapitäne, nautischen Offiziere, die kommen aus der Berufsschifffahrt, dass man halt Profis auch mit an Bord hat, die wissen, wie es geht. Aber das ist alles ehrenamtlich und ja, voll interessant, wie die das auch alles erklären. Und die sind auch wirklich sehr offen und beantworten alle möglichen Fragen.
Genau, du sagst es gerade, also ihr seid ja quasi auf dem Schiff dann so eine Mischung gewesen aus Leuten, die das, sage ich mal, können, die deren Beruf das schon ist und dann aber quasi von euch auch Leute, die das, du hast es ja geschrieben, du warst zum ersten Mal dann beim ersten Mal auf dem Schiff, es waren ein paar dabei, die haben sowas schon mal gemacht und ihr seid ja fester Teil der Crew gewesen, also ohne euch nur mit den Profis, sage ich mal in Anführungsstrichen, hätte es ja nicht funktioniert, sondern man muss da sich schon aktiv einbringen, ne?
Genau, also ohne, sage ich mal, die Neulinge, ist es wirklich schwierig, das Schiff dann zu lenken. Und es ist natürlich möglich, da dann müsste man unter Maschine fahren, aber weil halt auch alle so interessiert sind, möchte man halt auch mitmachen. Und ich zum Beispiel, ich habe dann, weil man in einem Wachsystem fährt, so 4 Stunden Wache, dann hat man 8 Stunden Freizeit und dann hat man wieder 4 Stunden Wache. Und ich habe da so für gebrannt, ich bin irgendwann nur noch 3 Stunden schlafen gegangen. Und das ist bei anderen halt auch so gewesen. Klar, dann waren da auch Ältere dabei, die brauchen dann ein bisschen mehr Schlaf oder können das körperlich nicht mehr ganz so gut. Aber auch die haben dann unter Deck noch mit den anderen geredet, Karten gespielt und halt solche Sachen gemacht. Und gerade auch die Kameradschaft an Bord, die war grandios.
4 Wochen auf einem Segelschiff, um herauszufinden, ob das vielleicht beruflich was für einen ist, aber um auch mal ein bisschen Action zu erleben. So kann man wahrscheinlich den Sommer von Nils Rakemann zusammenfassen. Der kommt aus Bad Pyrmont und war im letzten Jahr für 4 Wochen auf einem Segelschiff unterwegs. Du hast gerade schon erzählt, Nils, warum du dich dafür entschieden hast, wie du auf die Idee gekommen bist. Dann vielleicht erstmal die Frage, es war ja auch so, du hast dein Abitur letztes Jahr gemacht, bist dann ja quasi mit deiner Familie erstmal hoch nach Norwegen und dort, ja, haben sie dich quasi oder mussten sie dich zurücklassen und du bist aufs Schiff gegangen, konntest noch einmal winken und dann ging es so richtig los.
Also der Abschied, der war natürlich erstmal ein bisschen schwer, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt wirklich einen Monat weg und auf See ist ja auch mit Kontakt ein bisschen schwierig, mit Internet und allem. Und da hat meine Mutter sich natürlich auch Sorgen gemacht, wenn ich mich dann eine Woche mal nicht gemeldet habe oder ja, ich habe es dann auch irgendwann vergessen, mich zu melden. Aber als ich da an Bord gegangen bin, war natürlich erstmal alles ganz schön viel, weil alles neu war und gerade auch auf dem Schiff sich erstmal zu orientieren. Ich glaube, um das erste Mal von Unterdeck wieder aufs Deck zu kommen, habe ich 10 Minuten erstmal einen Weg nach oben gesucht. Also das war erstmal so die erste Herausforderung. Aber ich sag mal so, als dann die Eltern oder die Begleiter alle weg waren, hat man sich relativ gut schon zurechtgefunden und die, die schon Erfahrung hatten oder schon mitgesegelt sind, die haben einem dann auch alles gezeigt und genau, man hat sich eigentlich relativ schnell dann eingelebt.
Und man ist dann auf dem Schiff, also beim Lesen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist wie so eine Art, ja, vielleicht kann man sagen, wie so eine Art Klassenfahrt oder so. Man ist ja quasi so ein gemeinsames Team, ist gemeinsam auf diesem Schiff. Klar, zwischendurch wart ihr auch mal an Land, aber ihr seid ja quasi da für euch, seid zuständig für das Schiff, müsst miteinander auskommen. Wie war das so, dich da erstmal vielleicht auch reinzufinden?
Ja, also für mich als Neuanfänger, sage ich mal, war es am Anfang etwas schwierig, weil man halt so viele unterschiedliche Sachen hatte und dann auch am Anfang gab es natürlich Grüppchenbildung, weil die haben sich lange nicht gesehen, die kennen sich von alten Turns. Aber nach 1-2 Tagen waren wirklich alle miteinander so vermischt und haben miteinander geredet. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich wie eine große Klasse von, ich meine, wir waren auf dem Hinturn 54 Personen.
Ah, okay.
Und irgendwann hat man dann auch jeden gekannt. Und was für unterschiedliche Leute da an Bord sind, von Staatsanwälten über Ärzte, aber auch zu ganz normalen kleinen Berufen, zum Beispiel ein Gärtner war auch dabei. Ganz unterschiedlich und auch die Altersspanne von, ich meine, die Jüngsten waren 16 und die Ältesten waren, meine ich, 85.
Verrückt.
Ja, und da habe ich mich auch so ein bisschen erst gewundert, okay, mit 85 und die waren so aktiv, da so junge Hüpfer auch dabei. Ganz, ganz verrückt.
Ja, total. Also ich dachte, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht so, sag ich mal, viele dann so wie du in deinem Alter, die vielleicht gesagt haben, vielleicht möchte ich das mal beruflich machen, möchte das erstmal ausprobieren. Aber du hast ja gerade am Anfang auch schon gesagt, also manche machen das ja quasi auch wie so ein Aktivurlaub. Das heißt, man hat da Menschen aus verschiedenen Gruppen, Sprachen wahrscheinlich auch. Ne? Ihr seid ja, also du bist ja gar nicht auch aus Deutschland losgefahren, sondern aus Norwegen. Das heißt, ja, wie ist das dann größtenteils auf Englisch oder gab es da welche, wo du dich auch auf Deutsch unterhalten konntest oder wie war das?
Also größtenteils waren deutschsprachige Leute mit dabei. Ich meine, wir hatten einen Spanier dabei. Da musste man sich auf Englisch verständigen oder auf Spanisch, wer konnte. Aber auch das ist eigentlich problemlos verlaufen, weil die haben dann auch auf Deutsch die Kommandos gelernt, weil sie das Interesse halt voll dafür auch hatten. Und Norweger hatten wir tatsächlich nicht dabei.
Ah, okay.
Das hat mich auch so ein bisschen gewundert erst. Ich dachte, okay, es wird vielleicht doch Englisch mehr an Bord gesprochen, aber es war wirklich eigentlich vollkommen auf Deutsch gesprochen. Nur für die, die halt Deutsch noch nicht konnten, da hat man dann mit Englisch sich beholfen. Und das hat aber auch wunderbar geklappt. Und ich sag mal, jeder war so willkommen an Bord und wurde mit eingebunden.
Mhm. Und dann, du hast es in deinem Tagebuch geschrieben, 16 Uhr ging es quasi aufs Schiff. Wie war das dann? Also ihr kamt da an, vielleicht irgendwie Sachen verräumen und dann erstmal große Teambesprechung, oder geht es gleich ab dem ersten Moment los, dass man die ersten Aufgaben kriegt, dass einem gezeigt wird, was hast du jetzt heute zu tun? Weil im Prinzip ab dem Moment, wo das Schiff dann ablegt, müsst ihr ja auf dem Schiff arbeiten wahrscheinlich. Ne? Also ist ja nicht so eine Sache, dass man 2 Tage sich erstmal eingewöhnen kann, geht ja wahrscheinlich direkt los.
Ja, also wir hatten es tatsächlich so, dass wir den ersten Abend noch im Hafen gelegen haben. Und eigentlich direkt nachdem man angekommen ist, wurde nach Ansprache vom Kapitän und Begrüßung und dass man so ein bisschen ankommt und erstmal runterkommt, wurde man schon in seine Wachen eingeteilt, dass man nicht mit 50 Leuten auf einmal arbeiten kann, ist ja klar. Und dann in den Wachen wurden diverse Sicherheitssachen dann besprochen, zum Beispiel, was muss man beachten, wenn man hoch ins Rigg klettert, oder was passiert, wenn Feuer an Bord ist, oder bei verschiedenen Alarmtönen, wie man zu reagieren hat und was für einen relevant ist, was ist nicht für einen relevant. Und ja, eigentlich ging es dann auch relativ schnell schon los, dass es mit verschiedenen Manövergeschichten, wir hatten tatsächlich auch eine Auslaufparade, weil da in Frederikstadt das Ocean Race geendet hat und halt sehr viele Großsegler da waren. Und da hatte man direkt eine Auslaufparade, die man mitmachen konnte. Und wir waren eins der letzten Schiffe, aber tatsächlich auch das einzige Schiff, das unter Segeln rausgefahren ist. Die anderen sind alle unter Motor gefahren. Und so hatte man halt direkt am Anfang schon von den Leichtmatrosen sag ich mal, Order bekommen, an welchen Seilen man dann ziehen muss, da man ja noch nicht genau wusste, wie was funktioniert. Und so wurde man erstmal an die Position gestellt und dann wurde immer gesagt, jetzt die Gruppe muss jetzt da ziehen, die muss da loslassen. Und dann, wenn man nach oben geguckt hat, dass die Segel dann so runtergefallen sind oder sich die Rahen bewegt haben, das war schon echt cool im ersten Moment. Und ja.
Ja. Und war ja für euch auch gleich herausfordernd, weil sich die Route geändert hat. Ne? Also war ja eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, anders geplant. Und dann hat das der Kapitän vorher schon festgelegt oder wurde euch dann gesagt, oder habt ihr dann, als ihr quasi rausgefahren seid, erst gemerkt, okay, wir müssen jetzt anders als ursprünglich fahren, weil du sagst es gerade, Segelschiff, man will ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Motor fahren. Ist man auch ein bisschen auf den Wind angewiesen.
Genau, also geplant war die Route über die Färöer Inseln, also von Frederikstadt über die Färöer Inseln nach Alesund. Aber da der Wind halt komplett gegen uns geboostet hätte auf dem Weg zu den Färöern und man nur durch Motoren hätte müssen, hat der Kapitän dann entschieden, dass wir eine andere Route wählen, und zwar direkt an Norwegens Küste hoch und dann ein bisschen in die Fjorde reinfahren, dass wir ein bisschen was sehen können, aber dann auch draußen auf dem Meer Sailtraining machen können. Ja. Also der war da sehr flexibel und ich finde, er hat das auch wirklich gut entschieden, weil wir wirklich so viel gesehen haben und wir hatten so ein gutes Wetter. Und diese Landschaft und gerade auch mit einem Segelschiff kommt man ja auch an ganz andere Stellen als mit, sage ich mal, zum Beispiel einem Kreuzfahrtschiff. Wir haben auch Kreuzfahrtschiffe gesehen, die an manchen Stellen langgefahren sind, aber dann waren auch engere Stellen, wo man natürlich nicht durchfahren konnte. Und in einer Stadt, die war so interessant, das war wie so ein Fluss, der direkt durch die Stadt ging und in den Fjord dann weiterführte. Und das war natürlich gewaltig, als dann dieses Schiff an diesen Häusern vorbeigefahren ist und die Leute an Land, die ganzen Norweger, die haben immer nur gejubelt und gewunken. Und das rasch und gigantisch.
4 Wochen an einem Schiff, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Also selbst wenn Sie vielleicht schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff oder so waren, da ist man ja in der Regel nicht so lange auf dem Schiff, zumal da hat man eigentlich in der Regel auch relativ häufig einen Landgang. Anders war das bei Nils Rakemann. Der war nämlich im vergangenen Sommer 4 Wochen lang auf einem Segelschiff, zwar auch zwischendurch an Land gewesen, trotzdem, Nils, gibt es sicherlich den einen oder anderen Unterschied. Also ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff?
Ja, oder? Ich war schon.
Okay, dann wirst du ja genau den Vergleich haben, weil da wird es ja wahrscheinlich deutlich ruhiger zu gehen. Und du hast ja in deinem Tagebuch auch geschrieben, also auf dem Kreuzfahrtschiff deutlich ruhiger als jetzt auf dem Segelschiff, weil du hast es ja beschrieben. Also zum Teil ist es da schon ordentlich, dass man hin und her schaukelt, dass da auch mal Töpfe runterfallen oder dass man, wenn man nicht unbedingt so groß ist, auch in der Schlafkoje liegt und dann quasi von links nach rechts rutscht. Also das merkt man schon ordentlich, ne?
Ja, also auf jeden Fall. Ein Kreuzfahrtschiff ist ja noch mal immens größer, also und liegt eigentlich relativ ruhig im Wasser und man merkt nur bei wirklich starkem Wellengang, dass wirklich sich der Boden richtig bewegt. Aber auf dem Segelschiff, da hat man wirklich eigentlich jede Welle gemerkt und ich fand es ganz schön, gerade wenn es zum Schlafen ging, weil man so in den Schlaf geschaukelt wurde, aber dann, wenn man wach war und gerade aus der Koje raus und aus seiner Koje rausspringt und quasi durchs Zimmer fliegt, das war schon ganz was anderes. Und dann den einen Tag ist man zum Beispiel aufgewacht und ich gucke nur so aus meiner Koje raus und der Schrank ist offen und von dem einen, der mit mir auf der Kammer war, ist der ganze Schrankinhalt lag auf einmal vor unserer Kammertür und da musste man das erstmal wegräumen und dann sich anziehen bei einer extremen Reglage und wo man auch jede Welle merkt, das hat so lange gedauert. Also ich glaube, ich habe 15 Minuten gebraucht, um die Hose anzuziehen, weil man immer nur hin und her geschleudert wurde. Und ja, dann an Deck war das natürlich auch deutlich schwieriger, wenn es dann auch mal geregnet hat, man Schräglage hatte und dann die Wellen, die noch dazukommen. Da kam auch mal eine Welle rübergeschossen und ja, das ist dann halt so. Dann ist man mal nass, aber so ist das halt auf See.
Ja, aber klingt schon herausfordernd. Dann kommen wir doch mal dazu. Du sagst es gerade schon, also auf dem Deck musstest du dann ja quasi auch arbeiten, beziehungsweise ihr hattet zum einen ja diese Wachschichten, sage ich mal, und in diesen Wachschichten habt ihr dann die verschiedenen Aufgaben am Deck gehabt, die ihr übernommen habt. So war, oder so habe ich das verstanden, ne?
Genau, also wir sind in einem 3-Wachsystem gefahren. Also wir hatten 3 unterschiedliche Wachen, die 8-12-Wache, die von 8 bis 12 und das ganze abends dann auch nochmal hat, die 4-8-Wache und die 0-4-Wache. Und jeder hatte dann immer zum Wachwechsel, wurde dann immer von den Topsmatrosen die Geschehnisse an den nächsten Topsmatrosen weitergeleitet. Und dann gab es immer erstmal Rundgänge, dass man geguckt hat, wo muss jetzt was gemacht werden, wo nicht. Und dann hat man sich ganz hinten am Schiff auf der Back getroffen und dann wurde, sage ich mal, so ein Plan gemacht, was wir jetzt alles zu machen haben. Und in meiner Wache zum Beispiel war eine der Hauptaufgaben auch das Deckspülen, wo man dann mit großen Feuerwehrschläuchen das Deck sauber machen musste, damit halt das Schiff auch in Stand bleibt. Und das Segeln gehört natürlich zu den Hauptaufgaben dann, dass man die Rahen stellt, das nennen wir Brassen, oder dann mal Segel dazu nimmt, mal musste man ein Segel wegnehmen, das natürlich mit den Steuerleuten alles abstimmen, wann das gemacht werden muss und dann natürlich auch die Manöver fahren. Zum Beispiel, wenn man eine Wende macht, muss das natürlich genau stimmen und gerade wenn man das noch nie gemacht hat, ist es ganz schön aufregend und sehr anstrengend, wenn man in einer etwas kleineren Wache fährt und dann über, ich glaube, das eine Manöver, weil wir wirklich wenige waren, hat eine halbe Stunde gedauert und das hätte ich mir ja gar nicht so lange vorgestellt, weil man ja von den kleinen Segelbooten das kennt, okay, man macht eine Wende, 10 Sekunden später ist es passiert und das war's. Aber was für eine Vorbereitung erstmal braucht dafür und auch für eine Nachbereitung, um das Deck wieder klar zu machen, die ganzen Leinen wieder aufzuschießen, dass alles so an Ort und Stelle wieder ist, dass es jede Zeit wieder bereit wäre, das ist schon ein großer Aufwand und natürlich dann auch kraftraubend.
Ja, das glaube ich. Also das ist auch eine Sache, wo ich gedacht habe, so beim Lesen, was man da alles zu tun hat. Dann hast du vorhin schon am Anfang mal gesagt, also man hat ja theoretisch dann 8 Stunden zwischen seinen Schichten, ne? Aber die schläft man ja auch nicht komplett, weil man ja, man möchte vielleicht noch was essen, ihr habt mal Landgänge zwischendurch oder man möchte sich ja auch mal mit den anderen austauschen. Also es ist, also das ist ja schon ordentlich anstrengend, ne? Weil man bekommt ja nicht so viel Schlaf am Stück, ist dann 4 Stunden wirklich körperlich am Arbeiten.
Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, man ist so ein bisschen wie in seiner eigenen Welt so gefangen dann, dass man immer mehr machen möchte. Und gerade Norwegen ist ja so eine schöne Landschaft und man möchte dann auch nichts verpassen, sage ich mal so draußen.
Ja.
Und wenn das Wetter auch noch mitmacht und alles, dann kommt man gar nicht mehr zum Schlafen, das vergisst man komplett.
Dann hast du vorhin schon gesagt, das war eine Sache, die mir auch aufgefallen ist bei deinem Tagebuch, das Deckschrubben. Ist ja so ein Ding irgendwie, das hat man schon mal gehört. Du hast es vorhin schon erzählt, die Wellen, die schlagen auch mal aufs Schiff. Also das hat einfach auch damit zu tun, wenn das Salzwasser da ist und man es wahrscheinlich nicht beseitigt oder nicht wieder sauber macht, dann ja, ist das Schiff wahrscheinlich irgendwann hinüber. Und deswegen ist ja eure Aufgabe auch, das Schiff instand zu halten und dafür zu sorgen, dass da nicht irgendwelche Probleme auftreten, ne?
Genau, also Deckschrubben war jetzt so eine etwas größere Aufgabe, die jeden Tag halt anstand. Aber dann auch so kleinere Sachen wie zum Beispiel die Rahfallen zu fetten. Das sind die Ketten, die die ganze Rah, wo das Segel dran ist, hochziehen. Und das zu fetten oder Holzläufe einzustreichen, dass die nicht irgendwie rau werden, dass man sich da Splitter reinfängt. Oder mal einen Tau austauschen. Halt immer so Kleinigkeiten. Und auch Rost an Bord ist natürlich bei ständigen Seewasser eine große Sache und dann kam auch immer mal Rostklopfen dazu, dann wieder neu streichen. Wir haben zum Beispiel das Ankerspiel komplett entrostet und neu gestrichen. Einen Poller auch, aber da haben die so einen kleinen Fehler gemacht, dass sie die eine Farbschicht nicht aufgetragen haben.
Okay.
Und dann durch Reibung die Farbe komplett wieder runtergegangen ist. Was ein bisschen ärgerlich war, aber das ist dann auch schnell verziehen und dann sagt man, ja, dann ist das jetzt so und beim nächsten Mal, wenn wir es machen, dann wissen wir es besser.
Mhm.
Und so lernt man halt auch immer weiter dazu, weil da waren auch neue Leichtmatrosen dabei, die zum ersten Mal als Leichtmatrosen mitgesegelt sind und auch die lernen nie aus, also was man da alles lernen kann und auch die Profis. Wir hatten einen Steuermann, der aus der Berufsschifffahrt kam, der auch zum ersten Mal mitgesegelt ist und der musste sich auch erstmal richtig zurechtfinden, weil ein Segelschiff lenkt sich ja nochmal anders als so ein großer Öltanker. Und auch der war so Feuer und Flamme und so total nett. Man konnte sich super mit denen unterhalten und durfte auch immer mitmachen, weil man zum Beispiel ja auch das Schiff selber steuern konnte, was auch in der Wache zu einer der Aufgaben zählte, nämlich das Ausguckgehen und das Rudergehen.
Ja.
Dass man halt wirklich auch, wie man es von einem Piratenschiff, sage ich mal, kennt, an dem großen Steuerrad steht und dann den Kurs vom Steuermann gesagt bekommt und dann hält man diesen Kurs oder dann gibt es mal andere Anweisungen und wenn man dann ein Manöver auch noch fahren darf mit dem Steuermann zusammen, das ist natürlich dann das Highlight überhaupt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch im Ausguck dann wahrscheinlich ja ganz schön. Ich glaube, du hast es auch in einer Szene ganz gut beschrieben, wo du ja noch so ein bisschen oben geblieben bist, weil einfach ja auch die Aussicht so schön ist. Also man arbeitet zwar, du hast vorhin schon gesagt, man ist so ein bisschen in seiner eigenen Welt, aber man kann ja währenddessen wahrscheinlich auch viel genießen, wenn man sich dafür begeistern kann, ne?
Auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, Norwegens Landschaft ist halt, würde ich sagen, mit eine der schönsten der Welt. Und wenn man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, an Orte zu fahren, wo man sonst nicht hinkommt, und gerade auch der Preikestolen, das ist so ein sehr, sehr, sehr hoher Felsvorsprung in Norwegen, der eine Touristenattraktion ist. Und wir haben direkt unter diesen Preikestolen geankert und sind da baden gegangen und wenn man dann hochgeklettert ist bis auf die höchste Rad und dann auch, sag ich mal, hochgeguckt hat auf den Preikestolen, weil da oben auch Menschen und Touristen natürlich standen, die haben auch runtergeguckt, aber die sahen von unten aus so winzig klein aus wie so Ameisen, die da standen. Und das ist natürlich gigantisch, was man sieht, was man da erlebt und ich würde es immer wieder machen.
Nils Rakemann hat im vergangenen Jahr für 4 Wochen 2 Segelturns absolviert, ist dabei einmal an der norwegischen Küste hoch und dann anschließend auch wieder runtergefahren, hat dazu ein sehr ausführliches Tagebuch geführt und wir sprechen heute über diese Reise ein bisschen. Nils, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen und du hattest erzählt, wie die Hinfahrt war, ihr musstet am Anfang die Route ändern, also hat sich da einiges verändert. Dann seid ihr quasi hoch, seid oben angekommen und für dich ging es dann ja sozusagen wieder zurück. Also du hast dann ja nochmal einen 2. Turn absolviert. Vielleicht nochmal kurz zum Schiff. Du warst ja unterwegs mit der Dreimast-Bark Alexander von Humboldt 2, so heißt das Schiff. Ist das so, dass das dann immer da hin und her pendelt oder wie ist das mit den Routen?
Also in den Sommermonaten hier in Deutschland ist das Schiff meistens in der Nord- und Ostsee unterwegs und in der Region Norwegen, England. Aber in den Wintermonaten, wo es dann natürlich deutlich kälter wird und man nicht so gut hier mehr mit einem Segelschiff fahren kann, geht das Schiff, sage ich mal, auf Weltreise und fährt nach Amerika rüber. Da gibt es eine große Atlantiküberquerung und da gibt es auch so ein Projekt, das heißt Class Afloat. Und da geht, gehen mehrere kleine Klassen an Bord des Schiffs und nehmen sozusagen den Schiffsalltag mit auf, aber machen nebenbei auch ihre Schule noch weiter.
Ah, okay.
Und da habe ich auch schon überlegt, ob man da dann als Leichtmatrose vielleicht irgendwann mal mitsegeln kann. Weil natürlich so eine Atlantiküberquerung, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer auch von den Wellen und die Zeit, die man dann auch an Bord ununterbrochen, abgeschottet von allem ist. Weil wir hatten 4 Tage, glaube ich, 3,5, 4 Tage war das längste, wo wir am Stück auf See waren.
Genau.
Und da ist man natürlich dann 2 Wochen oder so konstant und das ist natürlich enorm.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja wahrscheinlich dann besonders, du hast es am Anfang schon mal gesagt, diese Momente, wenn ihr dann wirklich auf dem Meer seid, man sieht dann ja wahrscheinlich auch, gibt es ja auch Momente, auch wenn ihr dann quasi an Norwegen lang gefahren seid, aber gab es auch wahrscheinlich Momente, wo man kein Land gesehen hat oder war die Küste immer in Sicht?
Zum großen Teil konnte man immer ganz klein noch die Küste sehen.
Okay.
Aber dann hatte man auch mal Tage, wo man wirklich gar nichts gesehen hat. Da hat man nur immer Schiffe gesehen und gerade wenn man auch ganz oben war es natürlich ganz spannend, fand ich, wie viel Verkehr doch auf See unterwegs ist, weil man denkt ja immer, okay, das ist ein großes Meer, da sieht man nicht so viel, aber wie viele unterschiedliche Schiffe an uns vorbeigefahren sind, ist doch enorm und gerade von oben kann man ja auch sehr weit gucken und ja, man ist so gefesselt dann wieder und gerade auch wenn man dann in Richtung Nordnorwegen fährt, werden die Sonnenuntergänge so schön und wie schnell die Sonne auch wieder aufgeht, das ist enorm. Also für mich war es das erste Mal, dass ich so einen kurzen Nacht erlebt habe. Und auch dann die Sternennächte, wenn man dann einfach an Deck liegt und nur die Sterne beobachtet vom Meer und man klaren Himmel hat, das ist einfach unglaublich. Und ja, ich sag mal so, die Sonnenuntergänge waren so das Schönste auch mit an Bord. Und an einem Abend konnten wir sogar Meeresleuchten sehen.
Ja, okay, ja gut, das ist natürlich da oben dann auch nochmal besonders schön, wenn man da die Möglichkeiten hat. Dann, hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben, also wie das ist auf dem Meer, die Landschaft drumherum, auch über die Aufgaben auf dem Schiff haben wir schon gesprochen. Dann komme ich mal kurz dazu, als ihr quasi die Rückfahrt angetreten seid oder generell auf der Hinfahrt hast du auch schon beschrieben, es gibt ja auch immer mal wieder Übungen für den Notfall, ne? Also ist ja für mein Empfinden relativ häufig wird das geprobt oder sagst du jetzt mit deiner Erfahrung, naja, das ist auch schon nötig, dass man da relativ häufig mal den Notfall prüft damit auch, oder übt, damit auch alle wissen, was sie tun müssen?
Also das auf jeden Fall. Wir haben diverse Notfallübungen gehabt, Malübungen, wo man mithelfen konnte, Malübungen, wo dann wirklich die schon Erfahreneren im Einsatz sind, zum Beispiel bei einer Feuerübung, wo die dann ganz schnell in ihre Anzüge steigen müssen und dann an Bord ein gespieltes Feuer bekämpfen müssen. Aber dann auch Übungen, zum Beispiel das Abbergen aus dem Rigg, wenn sich oben jemand verletzt hat und ohne Hilfe nicht mehr runterkommt, unter welchen Bedingungen man wen wo abbergen kann und Wir hatten tatsächlich dann auch einen Notfall an Bord.
Genau.
Und da hat man dann schon gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, dass man diese Sachen auch durchspielt und immer wieder probt, dass auch jeder weiß, was zu tun ist. Weil wir hatten einen Rettungshelikopter, der einfliegen musste. Und ja, das ging so schnell, die ganzen Sachen. Und auch die, die noch nicht so viel Erfahrung hatten, haben überall mitgeholfen, wo man nur konnte. Es war so ein Gewusel an Deck, weil es war, ja, der musste halt in ein Krankenhaus gebracht werden. Und von einem Schiff mit Segeln, da kann natürlich kein Helikopter so leicht landen. Und da hat sich dann ein Rettungssanitäter aus dem Helikopter abgeseilt aufs Schiff. Und wir mussten natürlich die ganzen Segel erstmal in die richtige Stellung bringen, dass er sich abseilen konnte, ohne sich selbst zu gefährden. Und dann auch einen guten Kurs halten. Und auch für die Steuerleute war es eine Herausforderung, weil bei Wind und Wellen möglichst das Schiff in einer geraden Linie zu halten und dass der Pilot nicht gegen das Schiff fliegt, weil man kann sich ja auch nicht kilometerlang dann abseilen.
Ja, ja.
Das war schon enorm. Und da ist einem echt ein bisschen unwohl, sage ich mal, geworden, als man das so gehört hat. Okay, da muss jemand jetzt geborgen werden vom Schiff, aber ihm ging es danach wieder gut. Alles, was man vermutet hatte, hat sich dann als etwas harmloser herausgestellt und er ist sicher wieder nach Hause gekommen. Und das ist ja die Hauptsache, dass allen es dann immer noch gut geht. Und dass es so schnell geklappt hat, dieser Einsatz hat, ich meine, 7 Minuten gedauert. Es hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde, wo man wirklich Vollgas gegeben hat und jeder überall irgendwas gemacht hat. Dementsprechend sah das Schiff danach natürlich auch aus. Aber dass es so schnell gegangen ist und auch der Kapitän meinte, dass wir so gut alle mitgemacht haben und es wirklich sehr reibungslos geklappt hat.
Ja, das ist, also das hatte ich dann, wo ich es dann gelesen hatte, auch gedacht. Also das ist ja, du hast es auch geschrieben, klar, das kann immer mal passieren oder vielleicht wird auch Notfallsituationen werden auch geprobt, aber das ist ja tatsächlich dann doch in den letzten Jahren nicht so häufig vorgekommen und genau wie du gerade beschrieben hast. Also es ist ja, klingt ja fast wie im Film, wenn da irgendwie so ein Schiff ist auf dem Meer, bewegt sich, du hast es gesagt, also muss das ja erstmal in gerader Linie halten, dann ist da ein Helikopter, der da irgendwie drüber fliegt, es muss hier noch jemand abseilen. Also das war wahrscheinlich dann auch so schon die herausforderndste Situation in der Zeit oder gab es was, wo du sagst, vielleicht in einer anderen Art und Weise, das fand ich auch noch besonders herausfordernd oder?
Also das war natürlich die aufregendste Situation so von allem, aber was für mich auch sehr anstrengend und herausfordernd war, war ich glaube, am 5. Tag auf der Hinreise noch, also wo ich den 5. Tag erst überhaupt da war, hatten wir einen relativ starken Sturm. Da hatten wir, glaube ich, 5 Meter Wellen und Windstärke 8. Und ja, wie es dann halt so ist, muss man dann die Segel halt auch bergen, dass die nicht reißen oder beschädigt werden. Und viele waren auch noch neu und trauten sich noch nicht so, dann bei so einem Wellengang auch nach oben zu klettern, weil das oben natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer dann ist. Und ich habe dann einfach, sage ich mal, in so einem Mutschub gesagt, dass ich mit hochgehe. Da waren die Topsmatrosen auch so ein bisschen erstaunt direkt, weil ich das ja noch gar nicht kannte. Und als man dann oben war und auf der Rah gelegen hat und das Schiff so doll in die Wellen gestampft hat, man hat es auch ordentlich gemerkt, dass es im Bauch richtig gedrückt hat.
Okay.
Aber man hat es dann einfach, sage ich mal so, über sich ergehen lassen. Und gerade die Erfahrung dann auch und dass man danach sagen kann, ich war da oben und auch bei Sturm. Und ich habe von vornherein auch gesagt, ich möchte alles erleben. Mal schönes Wetter, mal richtiges mieses Wetter und auch richtig Sturm und dann trotzdem alles zu machen, das ist wirklich, ja, würde ich sagen, das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe wirklich von vorne bis hinten alles gehabt, was ich mir vorher so vorgestellt habe und so ein Glück muss man auch erstmal haben, aber ich ich glaube, die Route des Kapitäns hat da auch schon ordentlich was ausgemacht.
Nils Rakemann kommt aus Bad Pyrmont, war im vergangenen Sommer 4 Wochen lang auf einem Segelschiff. Und über diese Reise, über seine Erfahrung sprechen wir heute. Denn Nils, du hast ja schon so ein bisschen Einblicke auch gewährt. Und ich durfte dein Reisetagebuch ja auch lesen. Es ist ja so, dass bei diesen Segelturns, du bist ja quasi Teil der Crew. Du musst da ja oder hilfst dann auch mit, diejenigen, die auf dem Schiff sind, helfen auch mit bei den täglichen Aufgaben. Und bei einem Segelschiff, da gibt es ja auch diese Segelmasten, da ist man ja durchaus sehr hoch über dem Schiff, wenn man da dann halt auch mal hoch muss und da mal anpacken muss. Wie weit über dem Schiff ist man da? Weil das klingt ja, du hattest es, glaube ich, geschrieben in deinem Tagebuch, kannst du gleich gerne nochmal erzählen. Ich hatte dann so nebenbei überlegt und dachte, weil so eine, was weiß ich, so eine Meterzahl, vielleicht klingt die gar nicht im ersten Moment, wenn man das liest, gar nicht so beeindruckend, aber wenn ich dann überlege, zum Beispiel, allein wenn man schon auf einem 5-Meter-Turm steht, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt und du erzählst es gerade, wenn man, und du wirst gleich erzählen, du standest ja noch deutlich höher als 5 Meter und wenn man dann unten den Wellengang hat, man hat ordentlichen Wind, also das ist ja, ich sag mal, in so eine Situation kommt man sonst ja normalerweise wahrscheinlich nicht, dass man so eine Herausforderung da hat.
Genau, also ich meine, jetzt muss ich mal lügen, dass die höchste RAF 40 Meter über dem Deck ist. Oh. Das heißt auch nochmal so 45 Meter über dem Meeresspiegel, sage ich mal. Und das ist natürlich ganz schön hoch. Und dann bei Wellengang wird das Ganze natürlich immer mal tiefer, mal höher. Das Schiff schaukelt hin und her. Und ja, am Anfang dachte man sich auch so, okay, 5-Meter-Turm ist hoch. Aber das war nochmal deutlich höher.
Ja, das glaube ich.
Gerade beim ersten Mal, wo man an den Wänden dann hochgeklettert ist und runtergeguckt hat, dachte man so, okay, jetzt ist man so auf einem 3-Meter-Turm, geht aber noch ordentlich hoch. Und da musste man sich natürlich immer erstmal rantasten, aber das macht man dann mit den Leichtmatrosen, die nehmen einen da wirklich an die Hand. Und auch wenn man nicht höher möchte, das ist gar kein Problem, dann kann man einfach sagen, okay, ich gehe nur bis zur ersten RA. Dann jeder macht nur so viel, wie er kann. Es wird keiner zu irgendwas gezwungen und es soll sich halt keiner unwohl fühlen. Und auch wenn man dann auf die Rahen nach außen geht, man ist ja erst noch über dem Schiff, sage ich mal, aber dann ist man wirklich über ja, dem offenen Meer. Und wenn man dann nach unten guckt und ganz außen schaukelt es natürlich dann nochmal ein bisschen mehr, wenn es dann immer mal 4 Meter hoch, 4 Meter runter geht, das ist schon ganz was anderes, aber ich finde ein echt cooles Gefühl auch. Auch wenn man, sage ich mal, dann in Gefahr ist, dass man mal seekrank werden kann oder so. Aber das gehört, finde ich, einfach auch dazu.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei dem, was du beschreibst, das ist wahrscheinlich für diejenigen, die es dann mal erleben, wahrscheinlich ganz normal. Also es bleibt wahrscheinlich gar nicht aus, selbst wenn man da, weil du hast es gesagt, wenn man da oben steht und man merkt richtig, wie das so im Magen drückt, das ist ja schon, nochmal was anderes, als wenn man jetzt, sage ich mal, mit dem Schiff irgendwo zu einer Nordseeinsel fährt oder vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis nochmal.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, ich finde zumindest, man hört schon raus, es hat dir großen Spaß gemacht. Du hast am Anfang gesagt, du hast das auch absolviert, um vielleicht zu überlegen, mal sowas beruflich zu machen. Wie ging es danach weiter oder vielleicht auch, welche Gedanken hast du dir seitdem gemacht? Ist es was, wo du immer noch sagst, das könnte ich mir vorstellen, in so einer Richtung auch mal zu arbeiten?
Genau, also meine erste Intention war eigentlich, dass ich ein volles Nautikstudium angestrebt habe, also dann als angehender Offizier an Bord in Richtung Steuermann. Aber da an Bord habe ich tatsächlich für mich gemerkt, so mehrere Monate immer von zu Hause weg ist doch, finde ich, etwas lang, also könnte ich persönlich jetzt nicht. Und ich habe auch dann mit den Steuerleuten mal geredet, wie das bei denen im Alltag in der Berufsschifffahrt dann aussieht. Und die haben gesagt, ja, wir sind mit 15 Leuten an Bord von so einem großen Öltanker. Das ist halt auch hart und man ist halt eigentlich so die kürzeste Zeit, die er mal von zu Hause weg war auf dem Schiff, waren ein bisschen mehr als einen Monat. Aber er hat gesagt auch, dass in der Regel es so 3 Monate sind, die man einplanen muss, die man immer weg ist. Und dann ist man halt erst wieder ein bisschen zu Hause. Und da habe ich für mich dann irgendwann entschieden, okay, dann ist das vielleicht doch nicht der richtige Weg für mich. Und habe mich anderweitig umgeschaut. Und so bin ich jetzt auf die Bundespolizei gekommen. Die haben ja auch Seestreifen und die Bundespolizei See. Und da da bin ich jetzt auch in den Auswahlverfahren mit drin und gucke, dass ich da genommen werde, weil die haben halt etwas kürzere Zeiten, die sie immer, sag ich mal, auf hoher See fahren. Eine Woche bis anderthalb Wochen ungefähr und gerade, wo ich das auf dem Schiff auch hatte, mit einem Monat, weil das wäre so auch das Maximum, was ich mir im Beruf vorstellen könnte, dachte ich, okay, das könnte dann wohl die bessere Wahl sein
für mich. Aber ich finde, das zeigt ja auch gerade das, weswegen du das auch gemacht hast. Also du kannst es auf jeden Fall empfehlen für jemanden, der sagt, vielleicht reizt es mich. Und genau wie bei dir kann man dann, hat man wirklich mal ein paar Wochen auch Zeit rauszufinden, ist die Arbeit was für mich? Ist dieses Leben auf dem Schiff was für mich? Und du sagst es auch, das kommt bei dem Beruf dann eben mit, dass man zum Beispiel auch lange von zu Hause weg ist.
Genau, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen zu machen, der gerade in Richtung Schifffahrt sich erkundigen möchte und auch praktisch erstmal gucken möchte, wird man seekrank zum Beispiel. Das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bevor ich jetzt ein Nautikstudium anfange, muss ich natürlich erstmal gucken, ob ich auch seefest bin. Weil wenn man den ganzen Tag kotzen an Bord ist, ist das im Beruf, glaube ich, etwas schlecht. Ja, aber ich gerade auch andere Leute, die, sag ich mal, diesen Aktivurlaub nur machen, denen kann ich es auch nur ans Herz legen, weil man wirklich wie früher so eine Klassenfahrt erlebt. Und ich glaube, da hat jeder nur gute Erinnerungen dran. Und auch für junge Menschen ist es eine super Erfahrung, auch an Land, wo man dann andere Kulturen kennenlernt und zum Beispiel auch Partys an Land hat und da auch am Deck, wo man dann das Captain's Dinner hatte und sich mal ein bisschen schicker gekleidet hat und das gute Essen natürlich, das kommt dazu. Das Essen an Bord, das ist wirklich ganz anders. Ich sag mal, ein Kreuzfahrtschiff vom Geschmacksgrad ist da noch nichts gegen, weil Seeluft macht natürlich hungrig, die Arbeit auch und der Koch, großen Respekt an den, was der da immer gezaubert hat aus allen möglichen Sachen, das war enorm.
Ja, genau, stimmt. Gut, dass du da nochmal drauf eingehst, weil du hattest, glaube ich, relativ am Anfang, hattest du ja mal geschrieben, irgendwie das eine Mal habt ihr über 700 Liter Milch geladen, wo du dann geschrieben hast, hast du dich erst im ersten Moment gefragt, warum, aber das wird sich dann später dann noch zeigen. Und du hattest auch öfter geschrieben, es gab dann zum Beispiel Rührei und sowas, also wirklich ja tolle Sachen, die da an Deck gemacht wurden, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man sowas noch nie gemacht hat, vielleicht auf so einem Schiff wird nur das Nötigste getan. Also wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen, dass es da jetzt keine, sag ich mal, ja, zum Beispiel kein Rührei, sondern vielleicht morgens Brot, bisschen Wurst, bisschen Käse oder so. Du sagst es also auch das wie so ein kleiner Urlaub im Prinzip. Oder kann man zumindest auch wie so einen kleinen Urlaub machen, gestalten.
Genau, also es ist quasi so ein All-Inclusive-Urlaub sozusagen, dass man alles an Bord mitnehmen kann und gerade auch beim Essen so reichhaltig und verschieden auch essen kann. Wir hatten von Fleisch über Fisch, dann gab es mal Ei für Vegetarier, Veganer wurde auch extra gekocht und Unverträglichkeiten, das wurde alles natürlich beachtet und gerade auch was da für eine Logistik hintersteckt mit den ganzen Kühlräumen und den ganzen Lasten, die man da mitträgt. Und das muss natürlich auch alles per Hand verladen werden. Und da merkt man erst, wie viel wirklich auf so einem Schiff an Nahrung durchgeht. Und ich glaube, ich habe so in der Regel das Dreifache, glaube ich, gegessen von dem, was ich an Land essen würde. Ja. Und für mich ist das gar nicht so richtig aufgefallen. Erst dann, als ich meine beiden Turns beendet habe und wieder zu Hause war, da ist meine Mutter auf mich zugegangen und meinte, du isst so viel, das ist nicht normal.
Ja, aber gut, klar, du sagst es, also die Seeluft und dann ist man eigentlich auch ja dann die ganze Zeit am Arbeiten irgendwie, das kommt der Hunger dann von alleine quasi.
Genau.
Genau, dann vielleicht noch zum Abschluss wichtig, wenn es jetzt jemand gehört hat und sagt, ich möchte mich da mal genauer informieren, hast du vielleicht irgendwie eine Anlaufstelle, eine Website, wo du sagen kannst, da einfach mal schauen und da kann man sich vielleicht genauer damit befassen, wenn man sowas auch mal ausprobieren möchte?
Ja, auf jeden Fall. Also das Schiff ist die Alexander von Humboldt II und wenn man das im Internet eingibt, da kommt man auch direkt auf die Internetseite. Und da gibt es diverse Berichte von den Turns, also auch Tagesberichte, wo man sich nochmal einlesen kann, was gerade auf dem Schiff passiert. Man kann gucken, wo das Schiff gerade ist und sich erstmal einlesen, wo das Schiff hinfährt, wo man zum Beispiel mitfahren könnte. Und ja, bei Fragen kann man sich da auch an die Telefonnummer wenden und die sind so super nett und beantworten wirklich alle Fragen und im Vorfeld wird einem, sag ich mal, auch sehr unter die Arme gegriffen, was die Packliste angeht, dass man wirklich nichts vergisst, aber auch für solche Fälle, wenn man mal seine Regenjacke vergessen hat, gibt es auch an Bord die Möglichkeit, verloren gegangene Sachen noch mit aufzutragen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da mitzumachen, gerade auch jungen Menschen, da es eine Förderung von der Deutschen Stiftung für Sailtraining gibt, für die jungen Segler, da die möchten, dass viele wieder zur, sag ich mal, alten Schifffahrt zurückkommen und das Ganze kennenlernen, die unterstützen das und genau, ich kann es jedem nur empfehlen, ob jung oder alt, ob seeaffin oder doch eher Landratte, es ist eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte, finde ich, und ich würde es immer wieder machen.